nicht zu sehen, ich sehe nämlich gar nichts. Trotzdem, ich weiß, dass ihr da seid und das freut mich so sehr. Ich habe mich danach gesehnt, mich mit euch zu treffen, euch zu sehen. Das ist so schön, dass wir uns sehen können. Ihr Lieben, bevor wir Gottes Wort uns anschauen, beten wir. Oh lieber Heiland, wir danken dir für die Worte, die wir gerade singen durften. Oh Jesus, wir danken dir so sehr, dass du unser bist und wir dein sind für alle Zeit. Herr, egal was kommt hier auf dieser Erde, wir sind sicher in deiner Hand. Wir sind sicher in der Hand des Vaters und der Vater und du seid eins. Herr, wir danken dir so sehr, dass wir unseren Wert und unsere Zufriedenheit nicht in dem suchen, was wir tun, was wir können oder was wir haben oder nicht haben, sondern allein in dem, der alles geschaffen hat. Jesus, schenke, dass wir das heute neu sehen. Herr, und wenn wir das sehen, dann werden all die irdischen Dinge verlieren an Bedeutung und das brauchen wir. Oh Herr, gerade in der Gemeinde, wenn wir den Text von Ananias und Sapphira betrachten, oh Herr Jesus, wir beten darum, dass wir die Ewigkeit vor Augen haben, dass wir uns nicht davor scheuen, mit Sünde umzugehen in deiner heiligen Gemeinde. Herr, und möge dein Wort heute dazu beitragen, dass wir darin wachsen, in deiner Gemeinde zu leben, wie du es willst. Die Gemeinde ist dein Werk und es ist deine Gemeinde und wir wollen heute schauen, wie möchtest du, wie wir in deiner Gemeinde leben. Es geht um dich, Herr Jesus. Und so segne das schwache Wort, das ich vorbereitet habe. Herr, was basiert auf deinem mächtigen Wort? So rede du, deine Knechte hören und gib uns Nahrung jetzt für unsere Seelen. In Jesu Namen. Amen. Also übrigens, aufgrund dieser neuen Sitzordnung, die ihr alle bekommen habt, werden wir heute erstmal unten bleiben. Okay, das ist ein kleiner Test gewesen für den kommenden Sonntag, weil wir das ab jetzt sonntags auch machen werden. Und die Gemeindeleitung hat uns gefragt, ob wir das nicht hier auch mal ausprobieren können und das haben wir gemacht. Und deswegen, genau. So, Leute, heute Ananias und Sapphira. Ich persönlich verbinde sehr viel mit diesem Text. Unter anderem wegen folgender Geschichte. Es war ich weiß gar nicht, welcher Geburtstag, auf jeden Fall einer der letzten zwei oder drei Geburtstage, die ich in meinem Leben feiern durfte. Und wir waren gerade mitten in unserer Predigtserie über die Apostelgeschichte. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an diesen Geburtstag. Wir haben uns bei meinen Eltern getroffen und Eman war dran mit Predigen. Und Eman hat an meinem Geburtstag diesen Text gepredigt, wie Gott Ananias und Sapphira getötet hat. Und ich hatte ein paar Freunde von mir eingeladen, ja, und da hat einer mich nur gefragt, oh ja, hast du den Text für heute ausgesucht? Und in dem Moment dachte ich mir, oh Mann, Gottes Wort wird schon seinen Teil tun. An dieser Stelle, Bruder Eman, danke für deinen Predigtdienst an meinem Geburtstag, ich habe es sehr geschätzt. Also heute betrachten wir die erste Sünde, die erste genannte Sünde in der Geschichte der Gemeinde Gottes. Und wir werden heute sehen, wie Gott mit Sünde in seiner Gemeinde umgeht. Und das sollte uns dazu veranlassen, zu schauen, wie gehe ich mit Sünde in der Gemeinde um und wie soll ich mit Sünde umgehen. Das, was wir heute betrachten, ist das erste sündige Ereignis im Leben der Kirche. Das erste sündige Ereignis wird hier erwähnt. Und wir wissen, dass die Reihenfolge in der Bibel immer wichtig ist. Und das, was Gott uns als allererstes hier gibt, ist von besonderer Bedeutung. Ähnlich wie das, was wir letzte Woche betrachtet haben. Das erste, was Gott beschreibt bei dem Bau der Stiftshütte, war die heilige Bundeslade. Und wir haben gesehen, wie wichtig sie war. Heute geht es um die erste Sünde der Kirche, der Geschichte der Kirche, die uns übermittelt ist. Tatsächlich haben wir vorher noch nicht das Wort Kirche, das Wort Gemeinde gehört. Aber es taucht hier in der Apostelgeschichte auf, zum ersten Mal. Und auch wenn die Kirche erst am Pfingst, beziehungsweise schon am Pfingsttag begann, taucht das Wort der Gemeinde, der Kirche, das uns so vertraut ist, eigentlich erst in dem Abschnitt auf, den wir heute betrachten. Und das ist nicht die erste Sünde, natürlich ist das nicht die erste Sünde, es ist die erste genannte Sünde. Vom Pfingsttag an gab es selbstverständlich viele Sünden in der Gemeinde Gottes. Denn obwohl sie erlöst wurden, waren sie immer noch sündig. Gläubige sündigen, ihr erlebt das alle, die ihr im Herrn seid. Aber dies ist die erste Sünde, die genannt wird in der Apostelgeschichte. Dies ist die erste öffentliche Disziplinierung unseres Herrn von Sünde in seiner Gemeinde. Die Kirche wird am Pfingsttag geboren und es gibt wunderbare Indizien dafür, dass Gott am Werk ist. Ich meine, halten wir uns vor Augen, was alles passiert ist. Erst waren es 120 Menschen, die versammelt waren im Obergemach. Plötzlich sind Zungen wie von Feuer über den Einzelnen. Es kommen große Winde. Die Pfingstpredigt, 3000 bekehren sich, 3000 Männer, dann predigt Paulus wieder, 5000 Männer bekehren sich. Es sind also 3000 Männer und dann 5000 Männer. Rechnet man die Frauen dazu, fügt man die jungen Leute hinzu, dann ist die Kirche etwa um die 20.000 Menschen groß. Und alles blüht auf, alles ist voller Freude. In Kapitel 4 endet es mit einem Rückblick und wir sehen auf die Einheit der Kirche, eine erstaunliche Einheit. In Vers 32 lesen wir, ein Herz und eine Seele. Niemand hielt an seinem Besitz fest, den er besaß. Sie waren bereit, alles zu verkaufen, um bedürftigen Menschen das Geld zu geben. Und so heißt es in Vers 34, es war kein Bedürftiger unter ihnen. Sie versuchten nicht, ihr Geben zu kontrollieren. Sie legten alles zu den Füßen der Apostel nieder. Vers 35. Und ließen die Apostel das Geld an jeden verteilen, wie er es brauchte. Nun, es kam zu einem Mann, der zu einem sehr wichtigen Teil in der Apostelgeschichte wird. Sein Name ist Josef. Er ist ein Levit aus Zypern. Und ihr alle kennt ihn selbstverständlich unter dem Namen Barnabas, weil er den Spitznamen bekommen hat, Barnabas, Sohn der Ermutigung. Er besaß ein Stück Land und verkaufte es und brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel, um es an die Menschen zu verteilen. Das ist der Kontext von unserem Text. Warum haben die Menschen das gemacht? Nun, wir müssen uns vor Augen halten, es war Pfingstfest und es war Passa in Jerusalem. Und viele tausende Menschen kamen gepilgert nach Jerusalem. Und dann plötzlich entstand eine Gemeinde. Die Menschen, die das erlebt haben, die von weit her kamen, sahen das, waren Teil davon und haben gesagt, ey, ich will hier nicht weg. Sie blieben. Und hatten dementsprechend nicht sofort eine Arbeit, hatten keine Häuser, keinen Besitz. Sie sind einfach geblieben. Wir müssen uns vor Augen halten. Das war die erste Gemeinde, die einzige Gemeinde auf dem gesamten Planet Erde. Natürlich wollten sie bleiben. Und alle verkauften, je nachdem, wie es einer Bedarf hatte, so dass alle bleiben konnten und dass es niemandem mangelte. Es sieht alles so wunderbar aus. Und wir kommen am Ende von Kapitel 4 zu einem Höhepunkt. Das Evangelium wird gepredigt, Menschen werden bekehrt, in der Kirche herrscht Einigkeit. Dann kommen wir zu Kapitel 5. Und vor diesem ganzen Hintergrund, den ich euch erklärt habe, von all dem wunderbaren Werk Gottes, gibt es plötzlich einen verheerenden Sonntagsgottesdienst. In diesem Sonntagsgottesdienst wird eine Sünde entlarvt. Und es ist die Sünde der Heuchelei. Und es ist die Natur dieser Sünde, dass sie erst entlarvt werden muss, dass sie versteckt ist, dass sie unter der Oberfläche ist. Und das ist verheerend, was wir heute sehen werden. Diese Sünde wird entlarvt, weil der Herr selbst sie entlarvt. Normalerweise wird sie nicht entlarvt. Normalerweise überlebt sie sehr, sehr lange. Aber tatsächlich wird sie in unserem Fall heute ans Licht gebracht. Menschen sterben als Heuchler. Die Sünden mancher Menschen, so sagt die Bibel, folgen ihnen, aber bei einigen tut es sie nicht. Zeit und Wahrheit gehen Hand in Hand, aber manchmal wird die Heuchelei so gut gehandhabt, dass wir es nie herausfinden. Aber nur um uns wissen zu lassen, dass dies im Leben der Kirche schlimme Folgen hat, nennt Paulus den Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert. Der Herr entlarvt eine solche Sünde, um uns ihre Gegenwart in der Gemeinde bewusst zu machen. Und er zeigt uns, wie er sich dabei fühlt, der Herr der Gemeinde, indem er die beiden Heuchler vor der ganzen Gemeinde hinrichtet. Es liegt in der Natur der Sache, dass Heuchelei verborgen ist. Genau das ist sie. Es liegt in der Natur der Sache, dass sie eine Verkleidung ist, eine Maske. Sie ist verdeckt, aber die Heilige Schrift ist sehr klar über den Ernst der religiösen Heuchelei, der spirituellen Heuchelei. Und das stärkste gesprochene Gericht unseres Herrn, über wen kam es? Über die Pharisäer, die die größten Heuchler waren, wie Jesus sie entpuppt hatte. Gott hasst die Heuchelei, selbst in den Jahren, in den ersten Jahren der Menschheitsgeschichte. Die Heuchelei ist ein Korrumpierer und sie sollte entlarvt werden. Und sie sollte um des Heuchlers willen entlarvt werden und um der Kirche willen entlarvt werden. Sie muss angegangen werden. Sogenannte Kirchen heißen heute einen Haufen Menschen willkommen, die ein Interesse an Jesus Christus vortäuschen, aber sie niemals vor Heuchelei warnen. Als Heuchler bezeichnet zu werden, das tut weh und geht tief. Aber wir müssen das um des Heuchlers willen tun, der um seiner selbst willen und um der Kirche willen entlarvt werden muss. Der Heuchler muss um seiner eigenen Gesundheit willen entlarvt werden. Seine Kirche, Gottes Kirche, ist eine Versammlung wahrhaft erlöster Menschen. Und er ist nicht darauf erpicht, dass sich Heuchler hier verstecken. Das ist in der Tat ein Werk Satans. Jesus sagte, ein Feind sät Unkraut unter den Weizen. Und der Satan ist der Feind, der die Heuchler unter die echten Christen sät. Das saugt buchstäblich die Macht aus der Kirche, verdirbt die Einheit der Kirche, verwüstet das Zeugnis der Kirche und verwirrt die Welt. Oberflächlich engagierte Menschen in der Kirche zu haben, ist nicht hilfreich. Sie mögen ein gutes Gefühl dabei haben, aber es hilft der Kirche nicht. Es schadet ihr. Und vor diesem schönen Hintergrund ist also die Realität, dass Jesus den Jüngern in Matthäus 13 sagte, dass wenn der Weizen zu wachsen beginnt, der Feind Unkraut sehen wird. Und das sind die Heuchler. Hier haben wir eine perfekte Illustration der Erfüllung von Matthäus 13. Diese Sünde ist eine Sünde, die erkannt werden muss. Es gibt Sünden, die leicht zu erkennen sind, die offenkundig sind. Aber was man sehen kann, ist nicht annähernd so gefährlich wie das, was man nicht sehen kann. Und das ist die Art von Dingen, die der Kirche buchstäblich die eigentliche Macht und das Zeugnis aus ihr heraussaugt, weil sie absichtlich unsichtbar sein will. Wenn wir uns nun diesen Bericht über diese Sünde anschauen, gibt es drei Punkte, die wir behandeln. Die Heuchelei, die Konfrontation und die Folgen. Lasst uns Gottes Wort aufschlagen und Apostelgeschichte, Kapitel 5, ab Vers 1 lesen. Ihr Lieben, und ich möchte heute eine neue Tradition einführen in der Hoffnungskirche Jugend. Um Gottes Wort zu würdigen, lasst uns doch bei der Schriftlesung aufstehen. Und ich lese. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite, mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite gelegt, geschafft hast. Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach: Ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Soweit Gottes Wort. Bitte setzt euch. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, die Heuchelei. Wir haben gesehen, Ananias verkauften ihr Besitz. Sie brachten wahrscheinlich einen großen Teil davon in die Gemeinde, aber sie behielten etwas für sich. Merkt ihr, wie unser Text beginnt? Unser Text beginnt mit dem kleinen Wort aber. Dieses kleine Wort aber zeigt doch, jetzt kommt etwas, was nicht so erfreulich ist. Ich habe euch eben den Kontext erklärt von Apostelgeschichte 15. Alles läuft, alles blüht, die Gemeinde wächst, das Evangelium wird gepredigt, verlorene Menschen werden gerettet. Aber so beginnt unser Text. Da ist diese wundervolle Einheit. Die Gemeinde ist ein Herz und eine Seele. All diese Liebe, Aufopferung, Hingabe, das Vertrauen. Aber ein Wort des Versagens, ein trauriges Wort. Das ist das Wort, das Böses signalisiert. 2 Mitglieder dieser Kirche, 2 dieser vielen Gläubigen bringen dieses Aber. Sie sind bekennende Gläubige und ich denke, man kann sagen, dass sie sehr wahrscheinlich wirkliche Gläubige sind. Denn es scheint in dieser Gemeinde keine Menschen zu geben, deren Glaube in Frage gestellt wird. Warum sage ich das? Weil sie alle, lesen wir vorher, alle in der Lehre der Apostel, im Gebet und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes verharrten. Sie alle waren, Vers 31 von Kapitel 4, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Auch Ananias und Sapphira. Es waren also keine falschen Christen, die Gott hier richtet, sondern heuchlerische Gläubige. Heuchlerische Gläubige. 2 Gläubige, die im Stolz gefangen sind, sie sind die ersten Heuchler, die von Gott entlarvt werden. Der Name Ananias bedeutet, der Herr ist gnädig. Und der Name Sapphira bedeutet Saphir, schön, Juwel. Vielleicht nicht der beste Name, um seine Tochter so zu nennen. Die Tat ist alles andere als gnädig und alles andere als schön. Sie sind Gläubige. Das ist also die Situation. Sie haben sündigende Gläubige und ihre Sünde ist in dieser heuchlerischen Tat offenbar geworden. Dieses Stück Eigentum, was sie da verkauften, bringt ja nicht so viel Gutes in ihr Leben, wie sie sich erhofften. Sie hielten einen Teil des Preises zurück und beide stimmten dazu, dass sie es genau so machen, wie wir es gelesen haben. Sie legten einen Teil zu den Füßen der Apostel. Offensichtlich hatten sie öffentlich erklärt, dass sie alles geben würden. Und ich rufe euch in Erinnerung, wir sind ja bei einem öffentlichen Gottesdienst der Urgemeinde. Öffentlich. Anscheinend weiß jeder, dass sie behaupten, wir geben alles. Und das ist es, was hier illustriert wird. Zum Beispiel damals in Kapitel 4, Vers 34. Wenn es jemand gäbe, der Land oder Häuser besäße, würde er sie verkaufen und den Verkaufserlös mitbringen und sie den Aposteln zu Füßen legen. Und dann gab es Barnabas, der ein Stück Land besaß. Er verkaufte es und er brachte das Geld. Und was hatte das zur Folge? Dankbarkeit, Zuneigung, Liebe, Ehre, Lob. Wir können mit Sicherheit sagen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie es deswegen taten, aufgrund der Folgen, die sie sich erhofften in der Gemeinde. Und ich meine, stellen wir uns einmal vor, jemand von uns, aus unserer Gemeinde, der viel besitzt, tut auf einmal öffentlich kund, keine Ahnung, in den Bekanntmachungen oder so. Ja, ich habe meine Häuser verkauft und ich habe das ganze Geld hier im Sack, ja, mit so einem Dollarzeichen noch drauf und ich lege es hier unserer Ältestenschaft zu Füßen. Ich meine, wenn da jetzt, keine Ahnung, wenn da jetzt 1 Million Euro drin wären, was würden wir denken? Wir denken, boah, krasser Typ. Der ist großzügig. Boah. Und sehr wahrscheinlich genau deswegen haben sie diese Tat begangen. Sonst hätten sie keinen anderen Grund gehabt, vor allen während dem Gottesdienst zu sagen, wir geben alles. Es ging ihnen um die Menschen, um die Apostel, um sich selbst. Aber nichtsdestotrotz verkaufen sie ein Stück Eigentum, weil es die anderen auch getan haben. Sie tauchen auf und legen den Aposteln einen Geldbetrag zu Füßen, abzüglich dessen, was sie sich zurückbehalten haben. Die Sünde ist nicht, dass sie nicht alles geben, keineswegs. Das ist nicht die Sünde. Man muss nicht alles geben. Es kann richtig sein, alles zu geben. Tatsächlich war es ihnen nicht befohlen, alles zu geben. Gott hat ihnen nicht befohlen, ihr Haus zu verkaufen. Gott hat das nie verlangt. Der Verkauf war freiwillig. Die Sünde bestand nicht darin, dass sie einen Teil des Preises zurückhielten. Sie konnten das Haus verkaufen und einen Teil für sich behalten. Und das war vollkommen legitim. Das ist keine Sünde. Es ist keine Sünde, es zu behalten. Es ist keine Sünde, es zu verkaufen und einen Teil für sich zu behalten. Es ist eine Sünde, darüber zu lügen. Und das um der Menschen willen, um des Ansehens willen. Das ist die Heuchelei. Sie geben vor, alles zu geben. Und das war die Täuschung vor der Gemeinde und vor den Aposteln, während sie insgeheim etwas für sich behielten. Eine geheime Sünde. Merkt euch diesen Satz, ihr Lieben. Eine geheime Sünde auf der Erde ist ein öffentlicher Skandal im Himmel. Eine geheime Sünde auf der Erde ist ein öffentlicher Skandal im Himmel. Sie wollten einen geistlichen Status in der Gemeinde. Sie wollten erhöht werden. Sie wollten etwas sein in der Gemeinde. Sie wollten geehrt werden und geschätzt werden wie andere. Sie wollten Prestige. Sie wollten als groß und gottesfürchtig und großzügig und aufopferungsvoll angesehen werden. Aber sie waren nicht bereit, alles aufzugeben. Sie wollten nur den Anschein erwecken, als würden sie alles aufgeben. Also haben sie so getan, als ob sie alles geben würden. Die Sünde ist die Sünde der Heuchelei, eine schmutzige Sünde. Sie versucht, den Eindruck zu wecken, etwas zu sein, was man nicht ist. Man gibt vor, jemand zu sein, der man nicht ist. Und John MacArthur sagt, Satan besucht hier die Gemeinde. Satan goes to church. Zunächst hat er probiert, die Gemeinde Gottes von außen zu zerstören. Verfolgung. Und die Gemeinde wurde kühner. Und wir sehen durch die ganze Kirchengeschichte, dass dieser Satz wahr ist. Ein Same ist das Blut der Christen. Der Satan sieht, es war absolut kontraproduktiv. Ich brauche eine andere Strategie. Also beschließt Satan, dass sein äußeres Werk dass er in die Gemeinde hineingeht, um die Kirche von innen her zu korrumpieren, zu verdrehen, zu entstellen. Und diese Sünde, die Gott hasst, ist die Sünde der Heuchelei unter den Gläubigen. Ich möchte nochmal sagen, es ist nicht falsch, alles zu geben, was man hat. Es ist nicht falsch, Eigentum zu haben. Es ist nicht falsch, etwas zu haben. Es ist auch nicht falsch, alles zu verkaufen. Der Herr hat uns reichlich alles gegeben, woran wir uns erfreuen können. Es ist einfach falsch zu heucheln. Es ist falsch, sich ein imaginäres Bild von sich selbst zu machen. An dieser Stelle kann es aber auch bedeuten, dass du alles verkaufst. Und das dürfen wir hier nicht außer Acht lassen. Man sagt, in der Kirche gäbe es immer Heuchelei. Und Leute, natürlich gibt es sie. Es hat sie immer gegeben. Das ist die erste Sünde, die es im Leben der, die genannt wird im Leben der Kirche. Aber wir müssen Gottes Haltung gegenüber dieser Sünde kennenlernen. Und deshalb ist diese Geschichte hier. Deshalb hat Gott Hananias und Sapphira getötet. Ja, Heuchelei ist in der Kirche. Ja, sie ist da. Aber wir alle haben viel zu oft eine Maske auf der Spiritualität. Eine Maske von Heiligkeit. Wir müssen Gottes Haltung gegenüber dieser Sünde kennen. Lasst uns nicht dieselbe Sünde tun. Das ist sehr entehrend für Gottes Gemeinde. Und ihr Lieben, bevor wir zum zweiten Punkt gehen, möchte ich sagen, hier sehen wir, wie sehr Gott die Heuchelei hasst. Und gleichzeitig sehen wir, wie sehr Gott die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit in seiner Gemeinde liebt. Und Leute, können wir eine Gemeinde sein, eine Jugend sein, wo jeder seine Maske abzieht, wo jeder seine Maske abziehen kann? Es geht hier nicht um geistliche Performance. Oh, wir singen, jetzt muss ich die Hände heben. Oh, wir beten, jetzt muss ich meine Augen schließen, die Hände falten und mach die Augen zu und dann denke ich an Call of Duty. Leute, lasst uns ehrlich sein vor unserem Herrn. Lasst uns einfach ehrlich sein. Und Leute, ich möchte ehrlich mit euch sein. Manchmal fühle ich mich so, als ob kein Raum da ist für Schwäche. Ich bin ja der Leiter Anbetung, leite die Jugend, ich predige. Ich laufe, Leute, ich möchte ehrlich sein. Ich möchte meine Maske fallen lassen. Ich laufe dermaßen auf dem Zahnfleisch. Ich würde nicht sagen, dass ich auf einem geistlichen Hoch bin momentan. Ich verbringe viel zu wenig Zeit mit meiner Frau, ich arbeite zu viel. Meine Dienste in der Gemeinde müsste ich weitaus besser ausführen, als ich es tue. Und während ich diese Worte niederschrieb, dachte ich mir noch, wie kann ich das formulieren, damit das möglichst geistlich klingt? Können wir heute eine Sache gemeinsam tun? Können wir einfach mal ehrlich sein vor Gott? Einfach mal aufrichtig. Ob das im Gebet ist, ob das in deinem Dienst ist, ob das in deiner Familie ist. Leute, Gott liebt Ehrlichkeit, Gott liebt Aufrichtigkeit. Und wenn es dir geistlich nicht gut geht, dann bringt es dir nichts, wenn du deine Knie beugst und denkst, oh Gott, du bist meine Freude, danke, Amen. Gott hat Freude daran, wenn wir bekennen, dass wir ein zerbrochenes Herz haben. Denn da wohnt er. Okay? Lass uns ehrlich sein vor unserem Herrn. Lass uns bekennen, dass wir schwach sind. Denn Gottes Kraft wird in Schwachheit vollkommen. Mögen wir uns distanzieren von der Heuchelei in der Gemeinde. Mögen wir hier gerne schwach sein, gerne unsere Masken fallen lassen, gerne sagen, wenn wir in Sünde gefallen sind, gerne sagen, wenn wir mit Sünde zu kämpfen haben. Mögen wir das gerne tun, weil der Herr es liebt. Lasst uns ehrlich sein, Leute. Wir kommen zum zweiten Punkt. Die Konfrontation. Petrus sagte zu Ananias: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Um den Heiligen Geist zu belügen und einen Teil des Preises für das Land zurückzuhalten. Während es unverkauft blieb, blieb es nicht dein eigenes? Und nachdem es verkauft wurde, war es nicht unter deiner Kontrolle? Wie kommt es, dass du diese Tat in deinem Herzen begangen hast? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Petrus sah die Täuschung sofort. Wie? Woher wusste er das? Ich glaube nicht, dass er einen Blick in die Finanzbücher von Ananias und Sapphira geworfen hat, in ihre private Buchhaltung. Ich glaube nicht, dass er unbedingt wusste, wer die Transaktion ausführte. Der Heilige Geist ist hier am Spiel, ist hier am Werk. Und ihm wurde die Fähigkeit gegeben, dies zu erkennen. Und Leute, das ist ziemlich mutig von Petrus. Ich sage euch warum. Die Gemeinde läuft bis zu diesem Zeitpunkt perfekt. Ich meine, wir gucken auf unsere Gemeinde, ja, und wir sehen hier wirklich einige Dinge, die sagen, okay, oh Mann, hier Baustelle, oh Mann, ey, wir haben so viel Arbeit hier. Aber stellt euch mal vor, unsere Gemeinde wäre perfekt unter der Leitung der Apostel. Und dann passiert so etwas. Es ist sehr mutig von Petrus, das so zu konfrontieren. Er hätte sagen können, ich weiß das zwar, Hananias, aber gerade läuft es so gut in der Gemeinde. Die Kirche boomt, Menschen werden bekehrt, viele kommen, glorreiche Zeit. Es gibt so viel Liebe, so viel Einheit und wir haben eine Menge Geld von euch bekommen. Vielleicht sollte ich das nicht so ernst nehmen. Warum soll ich daraus ein Problem machen? Es ist besser, dass sie das Land verkauft haben und wir bekommen haben, was wir bekommen haben. Schließlich gehört ihr ja zu den wohlhabenderen Menschen unserer Gemeinde. Und wir brauchen euch, wir brauchen eure Mittel, damit die Arbeit weitergehen kann. Und ihr wart so großzügig. Ey, wir wollen dankbar sein, Ananias. Das sind nicht seine Gedanken. Das sind die Gedanken eines rationalisierenden Kompromisslers. Ananias kommt in die Kirche und ist bereit, von den Aposteln für das Geld seine Ehre zu bekommen. Aber das, was er hört, lässt ihn nicht sich selbst erheben, sondern lässt ihn zu Boden stürzen. Die Worte, die er hört, Ananias, warum hat Satan dein Herz erfüllt, um den Heiligen Geist zu belügen? Wow! Die ganze Kirche wurde in Kapitel 4, Vers 31 mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber hier wird dasselbe Wort erfüllt verwendet, als er gesagt hat, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Dieser Mann öffnete sich buchstäblich dem satanischen Einfluss. Und hier müssen wir eine Sache klären. Christen können nicht dämonisch besessen sein, denn sie sind der Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes wohnt in ihnen. Aber sie können unter dämonischem Einfluss sein. Der Apostel Paulus sagt, zieht die ganze Rüstung Gottes an, denn wir ringen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer und Mächte und die Herrscher der geistlichen Finsternis und Bosheit an den himmlischen Städten. Woran ist Ananias gestorben? Gott schlug ihn. Und stell dir vor, Ananias kommt und er ist richtig schön herausgeputzt. Er hat seinen schönsten Anzug an, seine schönste Krawatte. Sapphira ist noch nicht da. Sie brauchen noch weitere 3 Stunden, um ihre Haare zu machen. Vielleicht war es so. Sie taucht 3 Stunden lang nicht auf, aber er ist da. Er ist bereit für seinen großen Moment. Er legt diesen, keine Ahnung, ob es ein Sack war oder ein Kasten. Er legt das Geld zu den Aposteln Füßen nieder. Dann hört er diese Worte. Darauf schlug ihn der Herr tot. In Palästina erfolgte die Beerdigung sofort. Keine Einbalsamierung, die Beerdigung fand sofort statt. Das sehen wir hier. Ein tolles Beispiel dafür. Und es verging eine Pause von etwa 3 Stunden. Und seine Frau kam herein, ohne zu wissen, was geschehen war. Und hier gibt es 2 interessante Dinge, die wir hier herausgreifen müssen, nämlich seine Frau kam in den Sonntagsgottesdienst mit einer Verspätung von 3 Stunden. Und hier sehen wir, dass die Gottesdienste der damaligen Zeit weit über und länger als 3 Stunden gingen. Es ist doch wirklich wahr, wir leben im falschen Zeitalter, oder? Manchmal sitze ich da sonntags und dann denke ich mir, wenn Peter sagt diesen Satz, ne, ich komme zum Schluss, und dann bin ich manchmal wirklich versucht aufzustehen und zu schreien, um Himmels Willen, predige weiter! Genau. Ihr alle kennt die Geschichte aus Apostelgeschichte, wo es hieß, und Paulus fing eine lange Predigt an. Und dann ist ja ein Jüngling aus dem Fenster, ne, gefallen. Hört dazu, was der Johnny Mac dazu sagt. Die Gottesdienste sollten mindestens so lange sein, dass Menschen aus dem Fenster fallen, sich das Genick brechen, sterben, von den Toten auferweckt werden und zurückkommen, um den Rest der Predigt zu hören. Wie bei Eutychus. Also, Sapphira kommt 3 Stunden zu spät in den Gottesdienst, wahrscheinlich mit einer richtig schönen Frisur. Wir wissen das nicht. Alle sind ganz aufgeregt zu sehen, was jetzt passiert. Alle haben gesehen, wie Ananias gestorben ist, wie er herausgetragen wurde. Und plötzlich kommt seine Frau ein. Stellt euch dieses Bild vor. Jeder weiß, dass sie das Geschenk gegeben haben. Und sie kommt herein. Sie weiß von nichts. Und Petrus konfrontiert auch sie. Sagt mir, ob ihr das Land für diesen und jenen Preis verkauft habt. Und sie sagte, ja, das war der Preis. Petrus sagt zu ihr, warum habt ihr vereinbart, den Geist des Herrn gemeinsam auf die Probe zu stellen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Und alsbald fiel sie ihm zu Füßen und hauchte ihr Leben aus. Und die jungen Männer kamen herein und fanden sie tot vor und trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. 3. Punkt, die Folgen. Jemand könnte sich das ansehen und nun sagen, das war's. Das war's mit der Gemeinde. Skandal! Ich meine, das ist das Ende. Es gibt keine Hoffnung für diese Gemeinde. Die Leute werden sie für verrückt halten und die Leute werden niemals in diese Gemeinde gehen. Sie werden fliehen, auch alle Anwesenden im Gottesdienst werden das Gebäude verlassen. Man könnte fragen, Herr, was tust du da? Das kann man doch nicht machen, wenn man eine wachsende Gemeinde will. Was ist das Ergebnis? Furcht kam über alle, die das hörten. Furcht und Schrecken macht sich breit. Irgendwo logisch, oder? Stellt euch mal vor, man würde über die Hoffnungskirche sagen, geh nicht in der ihre Gottesdienste, Menschen sterben dort. Was in aller Welt macht der Herr hier? Will er verhindern, dass seine Gemeinde wächst? Warum tut der Herr so etwas? Und gerade in der ersten Gemeinde. Und nur, weil Menschen ein bisschen was falsch gemacht haben. Man kann nicht sagen, dass das gerade einladend klingt für die Welt, oder? Und es folgt ein extrem wichtiger Vers in unserem Text, Vers 13. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und es geht darum, wie Ungläubige diese Gemeinde sahen. Sie wagten es nicht, sich ihnen anzuschließen. Was sehen wir hier? Wir sehen, eines der Ziele der Kirche ist es, ihr Engagement gegenüber Heiligkeit so deutlich zu machen, dass Menschen auf sich alleine gestellt nicht kommen wollen. Die Gemeinde Jesu verfolgt unter anderem das Ziel, so offensichtlich nach Heiligkeit, nach Gerechtigkeit und nach Reinheit zu streben, dass Menschen, die kein Interesse an diesen Dingen haben, nicht auftauchen wollen. leben wir nicht in einer Zeit, wo die Gemeinde Jesu gerade diese Dinge verstecken möchte? Wir verstecken doch eher unser Eifer für Heiligkeit. Wir beleidigen niemanden, wir sprechen niemanden auf Sünde an. Wir verscheuchen doch nicht die Leute, die uns hier besuchen. Wir wollen ja, dass die Gemeinde wächst. Und wenn die Gemeinde der Heiligkeit wirklich so ergeben ist, sodass Menschen, die null Interesse haben, nicht kommen, wie in aller Welt soll die Gemeinde Gottes wachsen? Lest mit mir Vers 14. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Eine Menge von Männern und Frauen. Wir wollen alle, dass die Gemeinde Gottes wächst, oder? Auf dem gesamten Planeten. Hier in Kaiserslautern. Wir würden doch alle eine Gemeinde wollen, wie sie hier in Vers 14 beschrieben ist, oder? Immer mehr wurden hinzugetan. Eine Menge, Menschenmassen von Männern und Frauen. Wäre das nicht die perfekte Gemeinde? Wie lautet die Strategie? Wie kommen wir dorthin? Nun, es müssen ein paar Leute in unseren Gottesdiensten umgebracht werden und unsere Hingabe gegenüber Heiligkeit und Gerechtigkeit muss kristallklar sein, sodass diejenigen, die kein Interesse an diesen Dingen haben, nicht kommen wollen. Leute, wir sehen in diesem Vers noch einen ganz wichtigen Punkt. Wer fügte die Leute hinzu? Es war Gott. Ein großes Problem, das wir heute sehen, ist, dass wir glauben, wir könnten Gemeinde bauen. Wir benutzen bestimmte Strategien, ansprechende Sachen, das und jenes, und dann werden Menschen kommen. Das sind jämmerliche Strategien. Und das zieht die falschen Menschen an. John MacArthur wurde in einem Interview gefragt, nachdem die Grace Community Church sich mehr als verdoppelt hatte in ihrer Anzahl. Da wurde er gefragt, ich weiß, ich hatte das schon mal vorgelesen, aber ich möchte es nochmal tun, weil das so wichtig ist. Haben Sie ein großes Verlangen danach, die Gemeinde Gottes zu bauen? Und er antwortete, eigentlich habe ich gar kein Verlangen, die Gemeinde Gottes zu bauen. Denn Jesus sagte, dass er seine Gemeinde bauen wird und ich möchte nicht gegen ihn antreten. Gott baut seine Gemeinde. Und wir müssen studieren und untersuchen, wie Gott seine Gemeinde baut. In Apostelgeschichte 2, 47, am Ende sagt er, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Leute, die Gemeinde ist eine Ansammlung von Menschen, die gerettet wurden. Die Gemeinde ist kein Ort, der die Nicht-Geretteten beherbergt. Für die Unerretteten muss dieser Ort eigentlich der sein, den sie unter keinen Umständen aufsuchen wollen. Wir könnten noch weitergehen und sagen, der gefährlichste Ort für einen Ungläubigen ist die Gemeinde Gottes. Warum? Weil an diesem Ort nach Heiligkeit gestrebt wird und unerrettete Menschen wollen mit Heiligkeit nichts zu tun haben. Wie sagt Johannes, sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Wie könnten sie an einen Ort wollen, wo ihre Sünde aufgedeckt wird, wo andere sie auf ihre Sünden ansprechen? Die Gemeinde ist nicht ein Ort, wo unerrettete Menschen sich sicher und wohl fühlen. Und wenn das der Fall ist, dann läuft einiges falsch in der Gemeinde. Also können wir jetzt die Frage stellen, für wen ist die Gemeinde? Die Gemeinde Gottes ist für diejenigen, die Gott nachfolgen. Die Gemeinde Christi ist für Christen. Gott entwarf die Kirche auf seine Weise. Und seine Weise war es, sowohl Nichtgläubige als auch Gläubige in diesem Text zu erschrecken. Und ich habe gerade einen Punkt übersprungen. Das, was ich noch sagen muss, ist, wenn jetzt hier ungläubige Menschen kommen, dann ist es bereits das Werk Gottes, das er in ihnen tut und sie zieht. Und natürlich, wenn jetzt Ungläubige hier sind, dann sagen wir nicht, oh, sorry, bist du wiedergeboren? Nee, oh, exklusive Gesellschaft, sorry, muss leider wieder gehen. Natürlich nicht. Wir empfangen sie und wir reden mit ihnen über das Evangelium. Aber wir probieren nicht, Ungläubige mit menschlichen Strategien zu gewinnen, damit wir hier eine gewisse Anzahl an Menschen haben. Ja, Und so ruft Gott uns auch heute zur Heiligkeit auf. Neu mit der Sünde umzugehen in seiner Gemeinde, auch mit der Heuchelei. Und wir sehen in unserem Text, Gott hasst Heuchelei und er liebt Ehrlichkeit, er liebt Aufrichtigkeit. Lasst uns unsere Masken abziehen. Lasst uns ehrlich anbeten, ehrlich beten, ehrlich reden. Wir sehen in unserem Text, Gott nimmt die Sünde ernst in seiner Gemeinde. Und lass mich dich fragen, nimmst du die Sünde ernst in der Gemeinde Gottes? Nimmst du die Sünden deiner Geschwister ernst? Oder schaust du dabei zu und sagst nichts? Wir konfrontieren Sünde in dieser Gemeinde im Geiste Sanftmut, wie es heißt in Galater 6. Und warum tun wir das? Aus zwei Gründen. Weil wir unseren Nächsten lieben und weil wir die Gemeinde Gottes lieben. Wenn du und ich Sünde tolerieren, lieber Bruder, liebe Schwester, dann ist uns die Gemeinde egal. Und wir sehen in unserem Text, wie wichtig die Gemeinde für Gott ist. Und sollten nicht seine Wünsche unsere Wünsche sein. Sünde bei deinen Geschwistern zu tolerieren, bedeutet, sie zu verlieren. Und wenn du Sünde bei deinen Geschwistern nicht liebevoll konfrontierst, dann ist dir ihr Verlust egal. Und dass wir sündigende Geschwister auf ihre Sünden ansprechen, zeigt den unendlichen Wert, den sie haben. Weil wir uns um sie kümmern wollen. Weil sie es wert sind, weil sie gerettet sind, weil sie den Heiligen Geist in sich tragen. Und indem wir unseren Geschwistern nachgehen, folgen wir den Spuren Jesu, der die 99 zurückließ, um das eine verlorene Schaf zu finden. Ihr Lieben, wir sehen, wie Gott mit der Gemeinde hinsichtlich ihrer Sünde umgegangen ist. Und wenn wir Sünde ernst nehmen in der Gemeinde, dann müssen wir vielleicht gewisse Dinge, von gewissen Dingen Buße tun. Dann müssen wir vielleicht manchmal schwierige Gespräche führen. Aber Leute, wir müssen eines niemals, nämlich für die Sünden bezahlen. Und sogar, geschweige denn, für die Sünden anderer bezahlen. Lieben, und auch wenn es schwer ist, so ist es doch ein Gebot Gottes, dass wir einander beistehen. Und lasst uns vor Augen haben, jedes Mal, wenn wir so einen Text betrachten, wenn wir das sehen in der Gemeinde, wenn wir das praktizieren, dass Jesus derjenige ist, der für die Sünde bezahlt hat. Wir müssen sie nur ansprechen. Wir müssen sie nur bekennen, davon umkehren. Aber Jesus ist derjenige, der ein für allemal bezahlt hat dafür. Ihr Lieben, Jesus hat seine Gemeinde mit einem unerschwinglichen Preis erkauft. Und wie sollten wir als seine Gemeinde in der Sünde leben wollen, für die Christus bezahlt hat? Das soll nicht so sein, ihr Lieben. Das soll nicht so sein. So lasst uns neu die Gnade Gottes vor Augen haben, dass er für alle Sünden bezahlt hat und dass wir heute unsere Masken fallen lassen können, Sünden bekennen können, auch untereinander aufrichtig sein können und auch jetzt das letzte Lied aufrichtig singen dürfen. Mögen wir das mitnehmen. Lass uns beten. Oh, lieber Heiland, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir sehen durften, wie wichtig dir deine Gemeinde ist, wie sehr du die Heuchelei hast und wie sehr du die Aufrichtigkeit liebst. O Gott im Himmel, lass uns heute jede Maske ablegen. Lass uns ehrlich sein vor dir. Und ich will das tun, Herr. Herr, ich fühle mich schwach, überladen. Herr, und ich erinnere mich und uns an die Worte, die du gesagt hast. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und leicht. Oh Gott, lass uns das erleben. Lass uns heute als Jugend neu zu dir kommen. Mit all unseren Gebrechen, Fehlern, Sünden. Mögen wir nicht uns verstecken. Mögen wir nicht Dinge verstecken vor dir und vor der Gemeinde. Mögen wir nicht unterirdisch etwas heranzüchten, sondern mögen wir ehrlich sein, dass der Satan hier keine Chance hat. Mache uns zu aufrichtigen Christen, Herr. Und segne diese Gemeinde, dass wir hier als deine Gemeinde so leben, wie du es als der Herr der Gemeinde angeordnet hast. Lass uns Sünde ernst nehmen, denn Sünde ist immer ernst. O Herr, und wenn wir jetzt das letzte Lied singen, mögest du uns vor Augen halten, Herr, wer wir sind, wer du bist. In Jesu Namen. Amen.